SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ja, herzlich willkommen im Berner Kursaal. Guten Morgen miteinander. Ich habe wieder zwei Menschen mit spannenden Biografien bei mir heute Morgen. Es sind Livia Ann Richard, Theaterautorin und Regisseurin, 49, Mutter von einem 15-jährigen Sohn, eine sportliche Frau mit einem sonnenverwöhnten Teint und schwarzen Haar und scheinbar unerschöpflicher Energie. Livia, Richard, sind Sie heute Morgen schon aus dem Bett gefedert, joggen, schon etwas geschafft, Mails erledigt? Wie sieht das aus dem Sonntagmorgen bei Ihnen?
Also jetzt, heute hat er etwas anders ausgesehen, weil ich ein Aufgebot hatte, vom Schweizer Radio hierher zu kommen. Da ging es mehr um Haarwäsche gegangen und solche Geschichten. Sonst ist es schon so, dass ich eigentlich aufstehe und klappwach bin und einen Kaffee nehme und direkt ein bisschen Sport mache und, oder boxen. Ich tue noch boxen.
Am Morgen früh?
Ja, einfach, ich mache das gerne am Morgen, damit ich nachher duschen kann und in den Tag hineingehen kann. Nicht alle Morgen, aber so 3-4 Mal pro Woche mache ich das. Und, das tut mir gut, für die Energie dann richtig zu kanalisieren, dass mal, dass mal schon mal ein bisschen weg ist.
Gut, wissen wir das. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen Zeit. Unser zweiter Gast heute Morgen ist ein Mann mit blonder, inzwischen ein bisschen aschblonder Igelfrisur. Wachenblauen Augen, sportlich schlank und ausgerüstet mit einem herzlichen Lachen. Er ist 65, seit 30 Jahren mit der gleichen Partnerin glücklich und pensioniert. Vorher war er eine halbe Ewigkeit SRF-Korrespondent im Bundeshaus. Hans-Peter Trütsch, seit Ende Januar sind Sie pensioniert. Geht's oder sind Sie brutal auf Entzug?
Nein, ich bin guten Morgen miteinander. Ich bin im neuen Modus noch nicht ganz angekommen. Also, das ist noch ein bisschen schwierig, oder einfach so von 100 auf 70 ab und jetzt relativ auf 0. Also ich übe noch ein bisschen.
Von 100 auf 70 heisst, Sie haben sich bewusst so ein bisschen angefangen, schrittweise
auszuziehen. Ja, vor zwei Jahren, also im 16. schon habe ich die Redaktionsleitung abgegeben, bin dann auf 70% retour und habe jetzt so 70% eine Auslaufphase gehabt, bis zum 1. Februar 2018. Mhm. Und jetzt bin ich formell Rentner und es geht mir gut.
Stellen Sie noch den Wecker am Morgen?
Nein, den habe ich ja vorne nicht gestellt. Ich habe so etwas wie eine präsenile Bettflucht. Die fängt so bei mir an, ab 06.35. Ich höre am Morgen SRF 2. Ja, das ist ein guter Sender, wie alle Sender selbstverständlich gut sind von der SRG. Nein, Spaß beiseite. Ich verträge einfach das Geschnur nicht von den Moderatoren, die so wahnsinnig lustig und fröhlich sind. Aber SRF 2 bringt für mich die wohltuende Unaufgeregtheit, die mich so in den Tag hinein bringt. Mit klassischer Musik habe ich gern.
Ihre Partnerin, ich habe gesagt, Sie sind 30 Jahre zusammen, die arbeiten im Moment noch. Hat sich jetzt an dieser Rollenaufteilung zwischen Ihnen etwas geändert, seit Sie pensioniert sind? Also gehen Sie posten, kochen, Wäsche aufhängen?
Also sie hat festgestellt, ich bin mehr daheim, wo ich dann am Anfang gefunden habe, ich könnte damals mit ihr unter der Woche einen Mittag kurz Mittag essen. Hat sie gesagt, muss das jetzt jeden Tag sein? Da sind wir jetzt so in dem Prozess. Ich habe gesehen, da hinten hat es einen Seminarraum. Wir könnten uns dann vielleicht noch zurückziehen und werden uns dann wahrscheinlich in dieser Richtung mal finden müssen. Aber das ist ein Prozess, den alle haben. Und wir sind ja zusammen an einem Pensionierungsvorbereitungsseminar gewesen.
Also,
zwei Tage! Super!
Also wie wenn du schwanger bist, gehst du zur Hebamme?
Ja, so Schwangerschaftsvorbereitungskurs. gehst einfach in eine Pensionierung. Dann sagen sie dir, was du machen und was du nicht machen.
Was sagen sie denn da, wenn ich da frage?
Ah, ja, also beispielsweise, dass man immer seine Freiräume behalten muss. Also ich werde jetzt weiterhin Velo fahren und sagen, das ist mein freier Tag. Oder ich gehe dieses gemacht oder jenes gemacht. Es braucht immer noch Auszeit. Es braucht Timeout persönlich, nicht, dass wir immer aufeinander aufkleben. Man ist jetzt 40 oder 30 nicht aufeinander aufkleben. Sonst wird man nervös oder ein bisschen gickerig. Und das geht da nicht. Oder?
Livia Richard, Sie machen Freilichttheater. Und das Stück, das Sie diesen Sommer auf dem Gurten aufführen, das haben Sie selber geschrieben. Mhm. Es geht um ein Seminar, sind wir gerade wieder beim Thema, aber nicht für Pensionierung, sondern für Burnout-geförderte Menschen. Mhm. Ist da so ein bisschen Selbsttherapie drin?
Nein, das glaube ich nicht. Also, mir hat das Thema angekumpelt, als ich eigentlich tiefenentspannt Florida am Strand gekocht, nachdem das, der Sturm Matthew gerade alles verwüstet hat. Es hat wahnsinnig gekuttet. Und ich wollte eine Zigarette anzünden, das ist nicht gegangen. Und bin so in einer Sanddolenart gesessen, für das das geht. Und habe über das Meer geschaut. Und plötzlich ist mir der Begriff Burnout aus dem Himmel raus entgegengekommen. Das passiert mir manchmal, dass mir wirklich Ideen so ankumpen, auf ganz eigenartige Art und Weise. Ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt. Mhm. Andere würden wahrscheinlich sofort zum Psychiater säckeln.
Sind Sie dann gleich zum Psychiater gegangen? Weil ich meine, man hat so landläufige Vorstellungen, was ein Burnout ist. Oder? Wenn man dann mit Fachleuten redet, die sagen dann, ist schon noch ein bisschen...
Nein, ich bin nicht zum Psychiater gegangen. Nein, ich habe das ganz anders. Ich habe nachher überlegt, ja, was will mir das sagen? Doch kein Burnout. Oder warum das Wort Burnout, warum kommt mir das entgegen? Und dann bin ich noch ein bisschen weitergelaufen und plötzlich hat es gemacht, Gurten, Thema, und ich bin zurückgerannt ins Hotel und habe Notizen machen. Mhm. Und noch meinen Schatz geweckt und eine Sache. Und da hat man dann auch noch müssen, aus seinen Erfahrungen, nicht weil er ein Burnout hatte, aber weil er jemanden kennt. Und dann hat die Recherche von diesem Stück heisst «Abfahren stressfrei in 5 Tagen». Und ich setze da eine Handvoll Leute einfach so in die Natur, die wieder ihre Ressourcen lernen kennen und die Lach-Yoga machen und wieder richtig lernen schnaufen. Und es ist alles sehr lustig, aber es ist natürlich auch gesellschaftskritisch, weil es zeigt so ein bisschen das Paradox auf, dass jetzt Firmen entdeckt haben, dass Burnout-Patienten wahnsinnig viel kosten. Und jetzt fangen sie an, in die Prävention hineingehen. Also die Seminare schiessen ja wie Pilze zum Boden aus. Und,
haben Sie dann mal eins gemacht? Oder?
Ich habe alles am eigenen Leib über Mila ergeben, ja.
Sie sind ein bisschen Lach-Yoga machen, oder?
Ich habe alles gemacht, ja. Und das ist nicht für nichts. Also Lachen ist ja zum Beispiel etwas Gesundes, oder? Das ist nicht für nichts. Aber was manchmal ein bisschen für nichts ist, ist die Absicht dahinter. Also jetzt schicken wir unsere Mitarbeiter in eine Prävention. Und er ist ja nicht die Idee, dass die Leute nachher sich lernen abgrenzen und sagen, also jetzt ist 5, jetzt gehe ich heim. Oder morgen komme ich mal erst um 12, weil ich ja gestern bis um 10 Uhr am Abend gearbeitet habe. Sondern, dass sie nachher noch effektiver im Hamsterrad drehen. Und das tue ich ein bisschen aufdecken.
Das ist ja. Sie sind jetzt seit 1. Februar pensioniert. Ja. Hat es das mal gegeben, Hans-Peter Trütsch, in dieser Karriere, wo ja manchmal sagen so Bundesratswahlen und so, wo auch alles ein bisschen am Rad dreht um einen herum, wo man das Gefühl hat, jetzt wird es ein bisschen viel.
Da gibt es auf jeden Fall und jetzt bei mir auch gegeben. Aber was Sie gesagt haben, oder? Die Natur ist für mich eigentlich eine der grössten Ressourcen. Und bei mir kommt noch etwas anderes dazu. Ich bin, heute ist ja Sonntagmorgen, es gibt sogar Leute, die um diese Zeit noch in der Kirche sind. Ich kann mich als Rückzugsort beispielsweise im Val Saint, im Friburgischen, oder? Dort sein, oder auch im Kloster Rheinsiedl oder so, der gregorianische Chorel zuhören, da kannst du völlig abfahren. Oder auch, und das gibt mir ungeheuer Kraft. Und darum habe ich eigentlich immer, wenn es mir ein bisschen schlecht gegangen ist, wenn ich Stress gefunden habe, oh nein, jetzt musst du abfahren. Oder den Lauf auf dem Jakobsweg von Rapperswil ins Kloster Rheinsiedl. Das ist etwa 4,5 Stunden. Da können wir mal zusammen machen, oder?
Ja, können wir gerne.
Schauen wir, dass wir auf die 3 auf die Vesper dort sind. Das ist ein Highlight. Nachher bist du geheilt, dann muss ich nicht zum Psychiater, oder? Also, das würde ich eigentlich vielen empfehlen. Das wäre ein Beitrag zur Senkung der Gesundheitskosten, oder? Da müsste man Herr Bär.
Gut, wenn die ganze Schweiz gleichzeitig von Rapperswil auf Einsiedeln läuft, dann haben wir auch wieder ein
bisschen Dichtenstress. Ja. Aber wir können auch von hier auf Roma laufen oder ins Friburgische. Aber das hätte die ganze Schweiz
so möglich. Nein, aber das mit der Natur tut einem gut. Und das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. In Asien gehen sie Waldbaden. Also die haben ein spezielles Wort für im Wald baden. Die haben ganze Waldanlagen, weil die Menschen eben das machen.
Und also, mich würde natürlich noch interessieren, warum ist es so wie in unserer Gesellschaft, dass eben sogenannte Hamsterrad. Also da sind nun wirklich die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch in der Verantwortung. Die Wirtschaft, Globalisierung, Digitalisierung und all diese wunderschönen Begriffe. Oder man soll doch bitte den Arbeitnehmer wieder mal ins Zentrum stellen. Und nicht permanent in allen Betrieben in diesem Land wird reorganisiert, um der Organisation willen und nicht um den Mehrwert schaffen, oder? Mm-hmm. Das regt mich so auf. Oder? Mm-hmm. Und kein Mensch regt sich auf dagegen.
Ich habe im Stück eine HR-Frau, also früher Personalwesen, die das genau sagt. Im Stück, sie sagt, Das ist der vierte Mitarbeiter in dem Monat, den ich entlassen muss. Wir sind in der dritten Reorganisation, obwohl das die zweite noch nicht einmal abgeschlossen ist. Und immer muss ich den Gring haben für den Scheissdreck, den sie in der Chefetage oben entscheiden. Oder?
Nein, das ist...
Darf ich noch sagen, jetzt wird das überraschend engagiert, fast politisch bei diesem Thema. Dabei könnte man ja meinen, was auf dem Gurten oben passiert, das ist Unterhaltung, oder? Das ist ein Volksbühne. Ist trotzdem so eine Message drin?
Ich habe immer eine Message. Und wenn man Kultur macht, ist man automatisch politisch. Oder muss man nicht in einer politischen Partei in dem Sinn sein, aber das Leben, das Menschenleben, wo man daran teilnimmt, das ist automatisch etwas Politisches. Wenn man eine Meinung hat und Stellung bezieht und für auf die Frage von Hans-Peter Trütsch zurückzukommen, was machen wir denn falsch oder was läuft denn falsch? Ich glaube, was falsch läuft, ist, dass es nie reicht, dass wir den Hals nicht voll überkommen, dass es einer Firma nicht reicht, zu konsolidieren und zu sagen, schön, wir haben eine stabile Angelegenheit, sondern wo können wir noch Mitarbeiter raussparen, wo können wir den Gewinn noch besser maximieren und dass wir den Hals nicht voll überkommen. Und gerade in der Schweiz, ich weiss, wir können das nicht abkapseln von allen anderen Ländern machen, aber gerade in der Schweiz haben wir ein Niveau erreicht, wo man doch jetzt einfach sagen könnte, es ist genug, jetzt müssen wir zu dem schauen. Und nicht noch gegen noch mehr und noch mehr. Das ist das, was mich so aufregt.
Sie inszenieren Livia Richard mit Vorliebe auf Freilichtbühnen. Das ist eine total unberechenbare Angelegenheit, oder?
Ja.
Mal nass, mal kalt, mal ein Affe Hitze, oder? Dann blendet einem wieder die Sonne, dann fliegt ein Heli drüber im dümmsten Moment.
Dann bei der
Liebesszene. Das ist doch ein Albtraum für eine Regisseurin. Wieso tun Sie sich das so?
Ich habe einfach wahnsinnig gerne, wenn ich nicht so recht weiss, was auf mich zukommt. Ich tue sehr gerne improvisieren. Ich mache ja oberhalb von Zermatt im Riffelberg mache ich Theater. Es hat ein paar Schauspieler heute da, die das Abenteuer mit mir haben. Eben dort ist es zum Beispiel mal ein Nessu ab, oder? Da haben wir dann eine halbe Lache gesucht. Auf dem Gurt ist es mal eine Kuh ab. Also, das sind dann noch die Sachen, das ist auch Naturtier. Aber ich habe das gerne. Ich habe gerne für alle Eventualitäten Hudeln bei mir. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen das letzte Abenteuer der Zivilisation, das Freilichttheater. Es ist ein bisschen so, weil wir sind auf Gedeih und Verderben draus.
Auch wenn es schifft. Verändert das Stück, wenn sich die Kulissen verändern? Also ich meine, ob es hinten ein drohendes Gewitter hat oder liebliche Wölkchen, ist ja schon eine andere Atmosphäre.
Es ist mit der Natur ganz etwas Spannendes. Also ob jetzt ein Adler, jetzt in Zermatt haben wir das mal gehabt, ein Adler durchfliegt in einer Liebesszene. Oder plötzlich in einer Liebeserklärung innen sich die Wolken vor die Sonne schiebt oder in einem Krach die Wolken von der Sonne weggeht. Das hat alles immer einen Impact. Die Natur arbeitet immer mit. Oder das ist Theater ist ja sowieso ein flüchtiges Medium. Und das ist auch anders. Im Freilichttheater ist es noch verrückter. Und wo man aber dann abgeschossen ist, ist dann, wenn ein Murmeli kommt oder ein herziges Egali, dann kann man dann die wahnsinnigste Szene kann man dann inszenieren. Und dann nehmen die Leute wirklich das Handy führen und drehen durch wegen dem Egali.
Das ist persönlich mit der Theaterregisseurin Livia Ann Richard und mit dem ehemaligen Bundeshauskorrespondent Hans-Peter Trütsch. Ich werde jetzt nicht despektierlich sein, aber doch die Frage, wie viel Theater ist in der Politik?
Also, wir sind natürlich deckungsgleich. Ich meine, wir sehen ja von hier, wunderschönen Kursaal, die Altstadt von Bern zu Münster, hinten sieht man die Kuppel vom Bundeshaus. Und Sie wissen vielleicht, wer das Bundeshaus gebaut hat. Das war ein Herr Auer. Der ist in die Schule gegangen beim Herrn Semper. Der Herr Semper hat die Semperoper gemacht.
In Dresden.
Hat das Wagner-Konzerthaus gemacht in München. Unter anderem auch beispielsweise das Bahnhof in Luzern hat der Herr Auer gemacht. Und der Auer hat sich inspirieren lassen vom Semper und gesagt, es ist ein diplomatisches Theater, das Bundeshaus. Und so ist es auch inszeniert worden. Und wir sind im Prinzip eins zu eins. Oder? Sie haben 246 Protagonistinnen und Protagonistinnen in beiden Sälen. Sie haben ein grosses Haus, das ist der Nationalratssaal. Sie haben die Studiobühne 46, das ist die Chambre de Reflexion, da wird nachgedacht.
Im Idealfall.
Im Idealfall, oder? Und dann haben sie im Nationalratssaal 7 Hauptdarsteller, dann haben sie sogenannte Souffleure, viel, das sind die Lobbyisten. Also, man sagt, es sind etwa fünfmal so viele Lobbyisten wie Parlamentarier. Man rechnet etwa 1000, die denen versuchen, etwas reinzuschnurren. Und dann haben sie noch Theaterkritiker, das wären dann wir, das sind die Journalisten. Und dann gibt es natürlich Solopartituren, dann gibt es Theater in ganz verschiedenen Zusammensetzungen.
Rampensäule.
Rampensäule gibt es, ja. Und dann gibt es die persönlichen oder die Frustrationen, dass dann die einen sagen, warum habe ich jetzt nicht können eine erste Rolle spielen, dabei wäre ich das auch gut gewesen. Oder? Das spielt im Parlament auch. Und jetzt müssen sie dann schauen, jetzt sind anderthalb Jahre sind bereits in der Wahl und jetzt sind sie am Sortieren, wer darf kommen noch an. Und das ist noch lustig jetzt gesehen. Oder?
Jetzt werden also, Drohnen verteilt, oder? Ja.
Es gibt bei Film und Theater etwas, wo man sagt, Magic Moment. Etwas, das bleibt, wo so Highlights. Bei so einer langen Politkarriere, halbes Leben, was sind die Magic Moments, die bleiben, Hans-Peter Trütsch?
Magic Moment, oder? Wo wir angefangen haben, ich weiss nicht, das war beim Radio, mit dem damaligen DRS3, da bist du auf der Nationalratstribüne gehockt, das weiss ich noch. Also dort, ja. Und hast das Mikrofon in der Kreuz und jetzt dritter Wahlgang oder gewählt ist mit weiss auch nicht was und pipapo. Und die Nichtwahl Uchtenhagen war so ein Zeug. Dann ist der Herr Stichler, möchte sich noch erinnern, und ist das hier da in den Post abgegangen im Kurs, also sagen da rein. Da ist die Diskussion gekommen, Helmer Pubacher hat gesagt, wir wollen Champagner unbequem sein. Der Gang in die Opposition, der nicht standgefunden hat, das war einer der Magic Moments. Aber der zweite, Elisabeth Kopp, erste Bundesrätin, ihren erzwungenen Rücktritt, weil sie über das berühmte Telefon gehalten ist, da bin ich auf Tono DRS1 live am Morgen, ist das übertragen worden aus dem Zimmer 286, das ist der zweite Stock im Parlamentsgebäude. Da ist sie vor die Medien getreten und sagt, der Satz gesagt, und der fährt man heute noch ein, läuft man heute noch kalt drucken ab. Mich trifft weder rechtlich noch moralisch eine Schuld. Und mich nimmt einmal Wunder, das war ein emotionaler Moment, ein Magic Moment. Mich nimmt einmal Wunder, ob heute bei einem Mann man auch müsste zurücktreten wegen einem so einem blöden Telefon. Also das ist eine andere Geschichte, die mich immer beschäftigt.
Was ärgert Sie am meisten nach all diesen Jahren, wenn Sie zurückschauen? Sie haben das immer gesagt, Sie sind ein Theaterkritiker, oder? Man schaut sich das an, man hat eine Meinung und man rapportiert nachher nicht immer die Meinung, auch die Fakten. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf all die Jahre, die Sie hier erlebt haben, was ärgert Sie am meisten?
Also so ein Beharrungsvermögen, oder? Die Unfähigkeit, in diesem Land Reformen anzustoßen. Ich meine, heute jetzt nicht unbedingt eine Sachpolitik, aber wenn Sie mir eine Frage stellen, ich meine,
die ganze
Geschichte ist einfach, dass wir es nicht fertigbringen, in dem Land eine Lösung zu finden, beispielsweise die Gesundheitspolitik. Jedes Jahr wird das Naturgesetz 4,5-5% mehr. Oder auch jetzt die Geschichte mit der AHV. Oder? Es gibt Leute, die glauben, wir können so weiterwursteln. Jetzt hat der Herr Bundesrat Berset einen Vorschlag gebracht, der ist abgelehnt worden. Jetzt kommt ein zweiter, der wird wieder abgelehnt. Also mit Treten an Ort. Und das finde ich schon. Also Gott, für den Stutzmann, glaube ich, nicht checken, was da abgeht.
Und jetzt merke ich das Engagement bei Ihnen. Oder? Und Sie haben vorher gesagt, man ist ein bisschen wie Theaterkritiker als Bundeshausjournalist. Haben Sie denn nie Lust gehabt, zu sagen, jetzt ist genug, jetzt mache ich es selber?
Nein.
Nur mit Politik.
Schuster bleibt bei deinen Leisten, man sollte sich nicht überbewerten. Ich meine, die sind so eingebunden, die armen Damen und Herren Bundesrätinnen und Bundesräte. Herr Berset, ich kann nicht einfach sagen, jetzt machen wir die AHV. Und war es wieder ein Problem de la Vies, oder? Das ist ja nicht angedacht, aber es ist nicht mehrheitsfähig. Ich glaube, die Mechanik von Checks and Balance, das ist so kompliziert in dem Land. Das hat auch positive Seiten, aber die Schwerfälligkeit des Systems führt dazu, dass man Probleme, die anstehen, nicht löst. Und das gibt mir jetzt auch als Bürger ein bisschen zu denken.
Das tönt jetzt sehr abgeklärt. Aber ich habe mal gelesen, dass Sie als Student in St. Gallen einmal durch die Bildergalerie gelaufen sind von der Regierungsräten und sich dann doch kurz überlegt haben, wie wäre das, wenn der Hans-Peter Trütsch einmal dort oben?
Ja, also das war natürlich ein Jugendzünd gewesen, aber nein. Es ist immer, als Journalisten kommen sie immer einmal so Mitte 40, einmal werden sie mit einer Frage konfrontiert, bleibe ich auf dem Job, der ein schwieriger Job ist, in dieser komplizierten Situation, wo die Medienlandschaft drin ist. Und das Zweite natürlich, gehe jetzt noch in PR, Public Relations, werde ich auch noch einer von diesen Einflüstern und Lobbyisten, habe ich für mich ist das ganz klar, oder werde ich Berater vom Bundesrat, wäre die andere Variante gewesen. Also das wäre etwas gewesen, was mich vielleicht noch interessiert
hätte. Ja, aber die hat natürlich als Journalist auch eine Sonderstellung gehabt, oder? Also ich habe mich besinnen, dass mein Vater, aber wenn er seinen Chor, Tagesschau, einfach gefunden hat, dem glaubt man, was er erzählt.
Ja, das ist wunderbar.
Also, mein Vater ist sehr ein kritischer Zeitgenoss.
Also,
die Ausstrahlung so, gewissermaßen so von einer Unbestechlichkeit. Oder täuscht das? Seid ihr einfach gute Schauspieler?
Also, mein Anspruch war immer der, also, wenn ich selber nicht rauskomme, dann erzähle ich lieber nichts. Oder? Ich habe mal, Sie haben es gesagt, einen Betriebswirtschafter von Haus aus, Bilanz oder die Grundsätze, die Bilanzierung. Die Bilanzklarheit, die Wahrheit und die Ausschließlichkeit. Im Journalismus genau das Gleiche. Sei wahr, klar und ja, exklusiv, ehrlich, oder? Authentisch. Wenn du nicht in drei Sätzen jemandem kannst erklären, um was das geht, dann kannst du zu Hause bleiben. Oder? Also ich muss es mir immer selber erklären und versuchen, ob ich daraus komme. Mhm. Und manchmal hat auch meine Partnerin gesagt, du, also da, was du erzählt hast, da bist du glaub, selber nicht recht rausgekommen. Und ich glaube, die Selbstkritik müssen wir haben. Und da bin ich natürlich knallhart mit mir selber. Ich hatte immer die Philosophie, mehr sein als scheinen. Oder? Wir haben relativ viel in dem Land, wo merken, wo genau wissen, wie man das Land muss organisieren muss. Die haben die Intelligenz mit dem grossen Löffel gefressen. Man sagt, hallo, oder? Kommen ein bisschen oben runter. Da werde ich relativ aggressiv. Oder?
Noch etwas nimmt mich Wunder, Hans-Peter Trütsch. Wie sind Sie politisiert worden? Also, Sie haben gesagt, Betriebswirtschaften zuerst. Gibt es so einen Schlüsselmoment, wo Sie gespürt haben, das ist Berufung, dort geht es.
Das ist ganz interessant, ich habe ja die Phasen erlebt, Jahrgang 53, können Sie rechnen. 1968 waren die sogenannten Pariser Unruhe, bin ich nicht sozialisiert worden, ich habe es gelesen, weiter weg.
Da sind Sie etwa 15 gewesen.
Genau, 15. Ja. Und dann ist auch Globus Krawall, oder?
Ja.
Da ist man Mittwoch Nachmittag mal auf Zürich gefahren und gefunden, oh, jetzt läuft Zürich endlich mal etwas. Ja, es war noch lustig dort im Globus Provisorium. Und dann ist aber ein Ereignis, das wirklich politisch mich sozialisiert hat. Das war der 21. August. Ich vergesse das nie mehr. 1968, am Morgen um 7 Uhr, sind wir bereits in der Klosterschule auf unserer Bank gehockt, in St. Gallen, hat der Lehrer Radio laufen lassen. Da sind die Russen einmarschiert in Prag. Und da ist mir völlig eingefahren. Und ich habe gar nicht gewusst, wo Prag ist, oder? Und da haben wir den Schulatlasführer genommen und gesagt, 470 Kilometer. Du, das ist ja unnöch, das ist ja viel näher als Wien. Weil wir sind ein bisschen mit Wien. Das ist eigentlich Ostschweiz, Wien, Ö3, ORF oder Ö3, der bewegteste Radiosender. Ich dachte, yes, jetzt kommen die draußen. Nächste Woche sind sie dann zusammen geredet und dann in St. Gallen. Und da ist man auf die Straße gegangen, geht demonstrieren, Tubschek, Swoboda. Ich weiss nicht, ob das für jemanden.
Ich glaube, das ist sicher noch ein Begriff.
Und dann ist natürlich, ab 68 bis 89 ist dann tote Hose. Das hat mich wirklich dann politisiert und auch interessiert.
Ein Schlüsselerlebnis, Livia und Richard, das Sie zu dem geführt hat, was Sie heute machen. Also, wo Sie gemerkt haben, das Theater ist es. Dort passiert mein Leben.
Ich habe ursprünglich hier in Bern das KV angefangen. Und bei dort auch schon, es hatte eine Gruppe im KV unter der Leitung von Markus Keller, der heute das Effinger-Theater hat, also auf gutem Niveau. Ich war dort als Schauspielerin drin. Und hatte nachher so ein Erlebnis gehabt, bei der Firma Wander ist das gewesen, dass ich musste Post auftun im Personalwesen. Und da war ein Flyer dabei, AFS, Exchange Students. Und ich bin zum Personalchef und gesagt, ich möchte gerne so ein Austauschjahr machen.
Austauschstudent.
Genau. Und dann hat er gesagt, das ist für Seminar und Gimmeler, das könnt ihr nicht machen, das ist nicht für Kaufmännisch. Und also das ging jetzt relativ lang, das ist alles erzählt. Auf all von der langen Rede, kurzer Sinn, ich habe mich nachher gegen sämtliche Instanzen durchgesetzt. Bei der Organisation, beim Kaufmännischen Verband, bei der Firma Wander und vor allem bei meinen Eltern daheim. Sie alle nicht wollen, dass ich jetzt das KV unterbreche und jetzt auf Amerika gehe. Aus irgendeinem Grund habe ich einfach gespürt, ich muss das jetzt machen. Und sie können übrigens KV-Schüler so ein EFS-Jahr machen. Das ist dann wirklich noch nicht gegangen. Und in Amerika habe ich dann Italienisch genommen in der SEC. Das heisst, ich konnte eigentlich nicht Englisch können. Bin ich in ein Fach, das heisst Public Speaking. Weil ich einfach dachte, ich wollte lernen, möglichst schnell geschliffen Englisch reden. Und dann hat es so eine Unterabteilung gegeben, Public Speaking, Drama Self-Written. Und weil ich auch gerne schreibe, habe ich das gemacht, also einfach eine Tragödie selber schreiben. Und habe die nachher auch selber dargestellt, die drei Personen in dem Stück, das ich geschrieben habe, das heisst «Why people are lonely», warum Menschen einsam sind. Und da habe ich einen alten Mann gespielt und ein behindertes Kind und eine dicke Frau. Und aus irgendeinem Grund hat das die Mrs. Stark, die Lehrerin war, ganz strenge Dame, aufgeknöpfte, Champagne zu Tränen gerührt, was sie da gemacht hat. Und dann hat sie gesagt, I'm going to take you to tournaments. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es das Turnier gibt im Public Speaking. Und dann ist das, zuerst war das San Francisco gewesen, und dann ist das in Kalifornien, das verschiedene Turniere gegeben. Und ich bin einfach immer weitergekommen. Ich bin weitergekommen. Und das war wie Theater. Also es war Theater, ja, das war eigentlich, ja, oder? Und so ist das eigentlich das Schlüsselerlebnis, dass in Amerika man mir plötzlich hat, sagen, du hast da ein grosses Talent. Und das hat man eigentlich hier vorher nicht so. Ich habe überhaupt gar nicht gewusst, für was. Ich wusste, ich kann gut schnurren. Das war eigentlich alles.
Wo Sie dann gekämpft haben für das Austauschjahr, ist es Ihnen dort darum gegangen, dass Sie gesagt haben, ich will jetzt einfach auf das Amerika? Oder ist es Ihnen auch um eine Chancengleichheit gegangen, dass Sie gesagt haben, das kann nicht nur für Studenten sein, das muss auch für KV-ler offen sein?
Ich habe eigentlich mit Chancengleichheiten für meine Person in meinem Leben gar nichts am Hut. Ich bin immer meinem Bauch hinten nach. Und mein Bauch wollte einfach auf das Amerika. Mein Bauch hat einfach das gewusst, dass ich das jetzt machen muss. Darum habe ich auch so wahnsinnig gekämpft. Es war wirklich ein Kampf. Ich kann das euch so nicht sagen. Ich habe nicht, also, pragmatische Überlegungen gemacht. Dann kann ich nachher Englisch und dann kann ich nachher so. Oder Ablösung vom Elternhaus. Überhaupt nicht. Mhm. Ich habe einfach den Flyer gesehen, so wie das Burnout ist, aus dem Himmel raus entgegengekommen, habe ich den Flyer gesehen und habe gewusst, das wollte ich machen.
Viele Kolleginnen von mir, die so ein Austauschjahr gemacht haben, die haben sich in der Ferne verliebt. Mhm. Sind dann brokenhearted heimgekommen. Scheinen das auch so gegangen?
Natürlich. Ich habe mich in einen farbigen Mann verliebt, der so von der Hautfarbe her so ein bisschen wie der Herr Obama ist. Es war der einzige Farbige an dieser Highschool. Und ich habe ihn gesehen und habe mich gerade verliebt. Und wir hatten eine schöne Zeit gehabt. Es war aber auch sehr schwierig, weil dann, also wie heute leider immer noch, der Rassismus in Amerika ist etwas, das wir nicht, alle nicht mehr erleben werden, dass das mal kein Thema mehr ist. In der ersten Gastfamilie hat man mir eigentlich verboten, obwohl der Vater, der erste Schwarz, Doktor, sorry, ja, manchmal, wenn ich von Amerika erzähle, entfallen mir die Worte auf Deutsch, Professor war an der UC Berkeley, der erste Schwarz, und hat man mir eigentlich den Umgang mit dem verboten, obwohl man sich sehr freundlich grüßt vor der Gründung. Und aber das war so, das war wirklich Jugendliebe. Und ich bin wieder zurück. Aber im 99 bin ich dann noch mal über und habe ihn wieder gesehen. Und dann hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Und meine Mami daheim hat fast Vögel bekommen. Weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt auswandern. Ich gehe jetzt auf Amerika, den Mann heiraten. Und dann hat es der Zufall, oder ja, ist mir dann zugefallen, dass ich auch in mir innen doch nicht ganz so sicher war, was ich da mache. Und dann habe ich mit einem Mann abgemacht und einen Verlag geleitet. Und die hatten auch eine Druckerei, weil ich wollte, dass sie mir einen Flyer für ein Stück Sternentanz, den ich der Michel Zimmermann auf Leib geschrieben habe. Michel Zimmermann, der die Epidermolysis bullosa, die Strophe hatte, die Hautkrankheit, die schwere und eine gute Freundin ist von mir. Und dann kommt der Verleger rein, und das ist der Heinrich Gasser. Und ich habe gedacht, ah, das ist ja der Vater von meinem Kind. Und so ist es rausgekommen.
Also sehr ein intuitives Leben, merkt man
nur,
auch.
Nur.
Hans-Peter Trütsch, Sie sind ein Wandervogel. Sie haben die Schweiz schon mehrfach zu Fuß durchquert. Wenn man jetzt so Fernweh-Geschichten gehört, oder? Weit weg, Kalifornien, genau. Und so. Hat Sie das nie gereizt?
Ja, ich war auch im Ausland. Ich war in England. 75, 76. Es war noch lustig. Ich hatte immer Heimweh. Da hatte es noch kein WhatsApp gegeben. Und das der Internetschrott war noch nicht rum. Aber da hat es eine Telefonkabine gegeben, hinten bei der Victoria Station, wo sie gratis in die Schweiz telefonieren konnte. Ja, ich weiss nicht, ob es die heute noch gibt. Aber, und hat also die Phase dort miterlebt.
Ja.
Aber man redet von
Fernweh zuerst einmal.
Fernweh ist der
ist nicht so deins.
Also ja, schon. Aber jetzt vor allem Weitwandern ist eigentlich meine Leidenschaft. Also Weitwandern heisst, wir sind von Romanshorn auf Genf gelaufen, von Pontrut auf Chiasso. Und ich sage immer, wenn du Journalistin bist und über etwas berichtest, dann musst du das Land kennen, wo du darüber berichtest. Also wenn ich jetzt über Regional- und Strukturpolitik berichte in dem Land, dann weiss ich, Da muss sie nicht irgendein Seminar gehen, da kann ich durch die Jura laufen, dann weiss sie, oder auch durch die Leventina oder bei uns in der Rostwilter-Stockenburg, dass es Regionen hat, die strukturschwach sind. Also das finde ich, das gibt mir viel. Oder?
Aber seid ihr immer im Journalistenmodus? Oder dürft ihr auch mal über etwas anderes nachdenken?
Nein. Ich finde doch noch lustig, in einer Beiz zu sehen, wie die Leute, ich versuche immer einen Stammtisch anzuhocken, oder? Du musst einmal ein bisschen fragen und sagen, ja, und dann weisst du genau, aha, bis und mit Luzern wird noch mit Deutschschweizer Karten geasset und nachher ab Huttel mit Welschen. Und das ist ganz eine ganz andere Mentalität, oder? Luzern hast du weggekreuzt, und dann kommt der Protestant.
Aber sie sind schon immer ein bisschen am Analysieren. Das ist
ja
das,
was ich meine, oder?
Natürlich. Ich kann ja sagen, ja, heimat das Land, jetzt setzt da, wenn ich in einer Gemeinde Türen laufe, denke ich, leck, jetzt haben die wieder ein Einfamilienhausquartier bauen, wo leer steht, oder? Wie weit geht denn dann mit dieser Betoniererei in dem Land? Also, da finde ich den, das ist nicht mehr persönlich betroffen, zu sagen, also, wollen sie das Land noch völlig zu betonieren? Also, weil sie einfach nicht wissen, wohin mit dem Stutz von lauter Blöde, oder?
Aber wenn jetzt zum Beispiel daheim die Frau sagt, so, jetzt reden wir mal über uns. Tut ihr das dann sofort auch wieder politisieren?
Sie ist eben im Gesundheitswesen tätig und da kann man ja fast nicht politisieren.
Ja, das ist schon wieder wahr.
Aber ich kann auch mich über anderes unterhalten, über die Velowege.
Nein. Nein, ich wollte jetzt nicht über Velowege reden. Es nimmt mich jetzt wirklich noch Wunder, weil wir gerade so schön bei der Liebe waren. 30 Jahre mit der gleichen Frau zusammen, ist das Yin und Yang, ist das Topf und Deckel. Was heben Sie beide zusammen seit 3 Jahren zusammen?
Also eine Liebe ist ja grundsätzlich volatil, oder? Also man hat ja die Phase von der grauenhaften Verliebtheit oder der weiss nicht mehr, und nachher kommt die Realo-Phase. Und wir sind jetzt eigentlich...
Konsolidierungsphase.
Ja. Und diese Phase ist gut und die ist... Es gibt eine Struktur und das ist eine Frage von gegenseitigem Vertrauen. Oder? Also,
aber das überleben ja nicht alle Beziehungen.
Ja, da muss man halt ein bisschen daran arbeiten. Oder? Das ist mir schon klar, dass es nicht überlebt. Oder? Aber ich weiß auch nicht genau. Vielleicht ist auch das unser Geheimrezept gewesen, nähe Distanz. Wir haben immer die nötige Distanz gehabt. Ich war meistens unter der Woche zu Bern, meistens unter der Woche zu St. Gallen. Und das hat dazu geführt, dass man sich nicht immer gesehen hat, aufeinander oben gehockt ist und sich gefreut hat, wenn man einander wieder sieht. Das ist übrigens gut, oder? Wenn man nicht immer so aneinander klebt und meint, jeden Meter muss man miteinander machen. Das, glaube ich, kann man schon so sagen.
Sie sind ja, man hört es immer noch, Ostschweizer. Sie haben den Berner Dialekt nicht angenommen in all diesen
Aus
Jahren.
Aus Prinzip nicht, nein.
Sie sind gependelt. Also man kann sagen, Bern hat ihr Herz nie ganz erobert.
Das ist eine andere Sache. Wenn ein Auswärtiger auf Bern kommt, und ich war schon früher, schon lange vor der SRG in Bern, meine Tante hat da gewohnt, wir sind als Kind da gewesen, am Sonnenhofweg, immer in der Ferien. Bern hat mich immer fasziniert. Ich bin immer mit dem Onkel das Bundeshaus anschauen und denke, das ist denn lässig. Da hockt jetzt die Bundesrätin und die tönt uns regieren. Also hat mich Bern immer fasziniert, oder? Und ja.
Aber warum nie ganz gekommen? Warum das nicht können loslassen von dieser Ostschweiz?
Auch persönliche Gründe. Also wir hatten jetzt im Lebensmittelpunkt jetzt in der Ostschweiz und haben gefunden, auch die nähe Distanz. Wenn du in Bern unter der Woche da bist und eine Woche auch noch im gleichen Konzertsaal hockst mit dem Politiker X oder mit dem Bundesrat Z. Also ich finde das noch gut, die Distanz auch zu haben, können abschalten. Wenn ich hier in den Zug gestiegen bin in Bern, und spätestens Schönbühl oder spätestens im Wankdorf ist doch mir eigentlich gleich gewesen, oder? Ist mir der Laden ab, habe ich gemacht. Ruhe wegen, oder? Und dann Beistrecken, die könnt doch politisieren, was wollt
ihr? Also hat die Ostschweiz Distanz gesucht zum Bundeshaus und die Bern Distanz zur Frau?
Etwa so. Wobei Bern, also je länger, dass ich jetzt wieder ein bisschen wegfliege von Bern, fehlt es mir schon wieder.
Ja, drum der Blues.
Vor allem Bundeshaus ist der eine Teil, aber wir sind ja sehr viel joggen über den Mittag der Aare. Das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Oder? Von Marzili über den Schönalsteig rauf, Richtung Eichholz, über die Augutbrücke Rettung. 13,7 Kilometer, könnt ihr einmal zusammen gehen. Können wir mal zusammen machen. Sehr super, gerne. Oder? Da ist Bern pur. Und da finde ich Bern super. Stadt, die grüne Stadt mit der hohen Lebensqualität. Zürich ist auch schön, aber Bern ist schöner.
Ich bin jetzt an einem blöden Ort, um das Gegenteil zu behaupten. Darum lasse ich das jetzt weg und sage da nichts dazu. Livia Richard, Sie sind eine Frau mit einem grossen Herz fürs Theater, haben wir jetzt gemerkt. Und mit einem grossen TÜV. Sie fahren einen Harley Fatboy.
Wow.
Mhm. Was ist das für ein Gefühl? Um was geht es da? Also ein Riesentöff?
Es geht darum, dass ich nicht hirne. Also ich könnte jetzt noch ein Sportster fahren, etwas Kleineres, aber mein Schatz fährt seit 30 Jahren Harley und er hat mir gesagt, lass, ich kenne dich, du fährst ein Jahr Sportster und er verleidet es dir, dann willst du eine richtige Maschine. Und darum habe ich jetzt einfach, also ich muss so anfangen, ich habe als Kind so mit 10, 11 Jahren das erste Mal so einen Harley-Motor gehört. Also wirklich die Teufel. Und das hat in mir innen irgendwie ein Gefühl ausgelöst von das will ich auch und Freiheit. Und, aber ich habe natürlich immer nur Männer gesehen auf diesen Töpfen, oder? Und an der letzten Auffahrt war die Ausfahrt von der Brönkel hier in Bern mit all diesen Harleys. Und bin ich mit und habe eine Frau gesehen, in stoischer Ruhe auf so einem Fatboy hocken, der also nicht grösser und fester war. Und dann habe ich gefunden, wie das kann, kann ich das so. Und so habe ich in Windeseile, habe ich das letzte Jahr zwischen Zermatt inszenieren, hier mir das Töfffahren beigebracht. Ich bin natürlich auch in die Fahrstunde gegangen. Der Töff ist ziemlich schwer. Ist 350 Kilo und ich bin 55. Also, es ist ein gewisses Missverhältnis. Ich habe noch viermal abgelegt beim Lehren fahren, weil ich das Gefühl hatte, schon, wie es geht. Und das, es gibt mir, weißt, da bin ich einfach unterwegs und es interessiert mich die Kurve, in der ich drin bin und vielleicht noch gerade die nächste und mehr nicht. Und ich studiere nicht, bin nicht am Inszenieren, bin nicht am Schreiben, bin nicht am Erziehen von meinem Sohn, bin nicht am Konflikt lösen, wo vielleicht gezeigt bin, einfach am Fahren. Und andere können herhocken und meditieren, da bin ich ein bisschen eine Fehlbesetzung und dann gehe ich auf den TÜV.
Sie haben selber gesagt, Sie haben fast nur Männer gesehen, die auf diesen TÜV gesessen sind. Sind Sie ein Bubenmädchen?
Ja. Ja, also es hat aber auch damit zu tun, dass also ich bin auch einfach schon so auf die Welt gekommen, das ist gar nichts zu machen. Und nachher ist es so, in unserem Quartier hat es eigentlich nur ein Mädchen noch gehabt. Mit dem hatte ich aber nur eigentlich auf dem Schulweg zu tun gehabt. Wenn es um das Spielen gegangen ist, hat mich einfach das, was Buben machen, viel mehr fasziniert. Und meine Nonna, die Damenschneiderin war, hat mir auch mal so ein Indianerzelt geneigt, weil ich immer ein Indianer sein wollte. Aber das Problem war, dass nachher, wenn wir Indianer und Cowboyler Giele gefunden haben, wer das Klo spielt, ist klar, das bist du. und das habe ich dann aber nachher irgendwann gedreht, weil sie dann, ich habe dann mal gesagt, jetzt morgen will ich einfach mal der Winnetou sein. Hey, das war der Chef, der Winnetou, der Chef-Indianer, und der andere war der Chef-Cowboyianer, haben wir dann gesagt. Und dann haben sie gesehen, nee, du bist ein Mädchen, du kannst nicht der Winnetou sein, du musst es quasi. Und dann haben sie mit mir so eine Mutprobe gemacht. Ich durfte einen Tag lang der Winnetou sein. Und die Mutprobe war, sie haben mich also an einen Baum gebunden und die Augen verbunden. Und hey, der gleiche Tag habe ich gewusst im Nachhinein, dass sie jetzt drei Messer schiessen um mich herum. Und ich muss einfach still haben. Ich habe das über mich lassen gehen. Ein Jahr später haben sie mir erzählt, dass sie ein Eingesteckmesser haben. Aber ich habe also Blut gespitzt. Aber ich wollte einfach der Winnetou sein. Und ich bin näher geworden und gerade geblieben. Ich habe das Amt dann nicht mehr abgegeben.
Hat man das in Ihrem Elternhaus gefördert, so das wilde Mädchen? Oder hat man sie probiert, eher ein bisschen zurückzubinden auf, sage ich jetzt mal, Schüppli, Röckli, Zöpfli?
Also, unterschiedlich. Die Mami hat wirklich gerne so ein Mädchen gehabt, wo man auch mit ihm mal herhöckeln und zusammen etwas lismen oder backen oder so und Frisuren machen. Und der Dad hat auch ein Mädchen wollen. Aber die Mami hat schon immer gesagt, bei dir musste ich einfach auf der Handbremse stehen. Aber sie haben mich nicht blockiert. Sie haben, glaube ich, mehr einfach Angst gehabt. Sie sind auch da im Saal, sie können jetzt gerade selber halt nicht reden, darum sie das für sie interpretieren. Aber ja, wir haben natürlich viel über das geredet. Die Mami hat viel gesagt, was ist auch da aus mir rausgekommen?
Haben Ihnen Ihre Eltern also so wie ein Leitmotiv des Lebens?
Daheim, ja. Bei meinen Eltern?
Ja. So, was man macht oder wie man sich entwickeln sollte, wo Grenzen, wo Möglichkeiten sind?
Ja, ich tue es jetzt mehr auf die philosophische Ebene rein, was mich spannender dünkt in diesem Zusammenhang. Werte sind mir mitgegeben worden. Ganz, ganz wichtige Werte. Also, meine Mami ist eine Bergbauerntochter aus dem Berner Oberland. Jemand ganz gesund in Herz und Seele. Und mein Vater kommt aus relativ einfachen Verhältnissen hier von Bern. Und beide sind bretschehrliche Menschen. Ganz geradlinige Leute, die es nicht einmal im Leben wäre in Sinn gekommen. Jetzt könnte man da etwas profitieren oder bescheissen oder hinten durch. Und sie haben mir auch gelernt, du das, was du über jemanden sagst, immer nur dann sagen, wenn du es vor dieser Person kannst wiederholen kannst. Mhm. Ich habe ein Herz, das gefüllt ist mit schönen Werten von zu Hause. Und für das bin ich unendlich dankbar. Oh.
Theaterregisseurin Livia Ann-Richard im Persönlich mit dem Hans-Peter Trütsch. Wenn wir jetzt so zurückschauen auf Ihre Kindheit, was war bei Ihnen die Heide, was die Eltern gesagt haben, quasi Bubkind, das nimmst du mit auf den Weg?
Wir sind aufgewachsen in einer klassischen Arbeiterfamilie. Meine Mutter kommt aus dem Appenzeller Vorderland. Teil von ihren Vorfahren bzw. ihrem Umfeld hat müssen auswandern. Wirtschaftskrise Schweiz, 29 plus, oder? Ja. Lebt heute in Argentinien. Das ist auch eine Realität, die man jetzt hat. Und das hat meine Mutter schon auch ein bisschen geprägt. Mein Vater kommt leider allzu früh gestorben, 1990, aus der Innerschweiz, aus dem Kanton Schweiz, aus Unterrheinberg, ist nachher sehr früh als Jugendlicher, als Kind auf Pfäffiken Schweiz zu einem Bauer arbeiten. Wenn ich heute in Pfäffiken Schweiz sehe, wo die Reichsten von dem Land wohnen, da bricht es mir natürlich das Herz. Da denke ich, das kann nicht sein, dass in einer Generation so viel passiert ist. Da habe ich die Mühe, das in meinem Kopf zu verarbeiten. Also zusammenfasst, bei uns hat man immer gesagt, man muss den Stutz zuerst verdienen, bevor man kann ausgehen kann. Also lerne etwas Seriöses. Mein Vater hat nie so gern gehabt, dass ich denen mal Berufswunsch-Journalist geht. Er gefunden, das ist Journalismus. Lernt zuerst etwas Gescheites, etwas Handfestes. Er wollte mich bei einer Bank versorgen oder bei einer Versicherung. Ich habe gefunden, Horror. Und hat dann gleich meinen Weg gemacht. Und als ich den ersten Lohn gebracht habe, als Stagiaire bei der SRG im Radiostudio Zürich, ich hatte einen Lohnausweis. Gerade als ich ins Büro gekommen habe, 1750 Franken, hat er gesagt, hoppla. also es ist schon, also so sind wir aufgewachsen, oder? Auf Deutsch gesagt Bützer. Meine Eltern müssen, aber sie haben uns gesagt, mein Bruder hat studiert, hat hier in Bern abgeschlossen. Meine Schwester ist Lehrerin. Also wir haben alle etwas Rechts können lernen. Und uns geht es gut heute.
Hans-Peter Trütsch, gibt es Pläne jetzt für die Zukunft, wo Sie pensioniert sind, wo Sie sagen, das wollte ich schon lange mal machen, das tue ich mir jetzt zu lieb oder das erreiche ich jetzt noch?
Wir haben ja viel. Im Moment, Herr Gassi, Sie fangen bei der Politik an. Die Schweiz hat das Problem mit der EU, mit dem Rahmenabkommen, institutionell, weiß auch nicht was, Gerichtshof. Finde immer, das ist alles theoretisch und kompliziert, kommt sowieso kein Mensch draus. Und meine Kolleginnen und Kollegen haben mir zum Abschied ein Interrail-Ticket geschenkt von der Bahn. Also, weil ich wäre Student, bin ich früher auch quer in Europa. Und jetzt hat man wirklich das Ziel gesetzt, alle Hauptstädte der EU mit dem Zug zu besuchen. Ein Teil habe ich schon. Nächste Woche gehe ich beispielsweise auf Ljubljana. Um einfach zu sehen, wie Europa heute tickt. Das ist eigentlich, weil wenn man einfach nur immer Zeitungen liest, man muss selber an Ort sein, selber in der Beize sein, selber mit dem Kondukteur reden im Zug. Das finde ich und das freue mich wirklich.
Und jetzt die Journalistinnen, machen Sie das nur für sich? Oder gibt es dann ein Buch?
Nein, keine Angst, ich schreibe vorläufig keine Bücher. oder man geht davon aus, dass wenn einer ein Buch schreibt, dass sich dann jemand müsste interessieren und das sogar noch würde lesen. Also was ich allenfalls mir könnte vorstellen, vielleicht einmal mithelfen bei einem Wanderbuch. Also das schließe ich nicht ganz aus, weil ich ja wirklich, aber es hat so viele Wanderbücher rum und nach einem Jahr sind die schon wieder vergriffen, weil der Beizer hat Konkurs gemacht, den du noch beschrieben hast dort, oder? Also das ist auch ein bisschen das Thema.
Teams aus dem Bundeshaus, das gibt doch ein Bestseller.
Das Bundeshaus ist eine Schwatzbude. Erster Güte, der Hubacher, alter SP-Präsident, hätte mal gesagt, in der Schweiz gilt das Prinzip von der rostigen Badwanne. Irgendwo rönt es immer, irgendwo ist immer ein Loch. Oder? Also, das wäre jetzt... aber glaubt ihr wirklich, dass sogenannte Intimes aus dem Bundeshaus, der A hat mit der B hat mit der C und der andere hat auch wollen, dass das die junge Generation heute noch interessiert?
Das war mehr ein Witzchen.
Ja, danke.
Ich meine, nicht analysiert.
Der Fall Beuti und der Fall Dabele, den haben wir jetzt abgehakt und damit ist das Ding erledigt.
Livia Ann-Richard, Sie sind jetzt dann drauf, dem Gurten, das alles wieder aufzustellen. Also muss man zuerst mal aufbauen, Tribüne, Garderobe.
Es ist schon bald, wenn man hier auf den Gurten überall schaut, sieht man den Turm und nebendran sieht man noch so eine weiße Spitze. Das ist unser Tipi-Zelt. Dort drin müssen Sie übernachten.
Was ist denn jetzt für Sie im Moment das Wichtigste, was Sie in den nächsten paar Wochen und Monaten vorhaben, was Sie machen?
Also ich bin jetzt einfach voll am Inszenieren, tagtäglich. Darum bin ich eben auch so braun.
Ja, bei schönem Wetter jetzt gerade.
Ja, und nebendran ist im Büro läuft mit Flyer und mit den Einladungen für die Premiere.
Aber Sie sind ja selbstständige Interview. Geschäftsfrau. Das ist auch ein Business, wo Sie davon leben können.
Manchmal ist es ein Business und manchmal ist es Käse. Genau. Es ist auch dort, es ist High Risk. Also es ist mal bleibt etwas am Schluss und mal muss ich, weil ich eben der, was meine Firma oder meine Firma sind, muss ich einfach auch das Risiko tragen. Und dann tue ich jeweils, wenn ich das Stück selber geschrieben habe, auf die Antiemen verzichten. Das ist so eine Spielgrösse, die ich habe, die ich damit jonglieren kann. Aber mich interessiert natürlich das Business an sich viel weniger als das, was ich da tagtäglich machen darf, was mich so Freude macht. Einfach die Welt entstehen. Das ist jedes Mal eine neue Welt. Darum verleitet mir ja das Theater nicht.
Jetzt habe ich aber gelesen, Sie sind auch noch Coach für Führungsleute oder Politiker.
Ja, das mache ich eigentlich nicht mehr, weil ich keine Zeit mehr habe. Ich hatte Leute, die zu mir kamen, anonym. Also das würde ich jetzt hier nicht erwähnen. Das sind zum Teil Politiker, zum Teil sind es Dozenten an der Universität, die zu mir kommen und das nenne ich authentisch auftreten. Und ich mache eigentlich nichts anderes, machen, als denen wieder abtrainieren, was sie sich bei Rhetorik-Kürzli antrainiert haben. Dass sie einfach sich selber sind, herstehen, sich selber sind und nicht... Also die trainieren wirklich zum Teil so Handformationen an, wo man so, wenn man was sagt, also furchtbar. Und so sieht dann nachher jeder den gleichen Handbaum an oder, und siehst, bei welchem das er war, welchem Rhetorik-Seminar. Und dann tue ich das dann wieder abtrainieren und dann plötzlich schwitzen sie dann weniger oder zittern dann weniger oder so. Aber im Moment habe ich für das keine Zeit mehr. Muss ich es leider ablehnen, ja.
Sie sind einmal ganz am Anfang von Ihrer Karriere Flight Attendant gewesen.
Jawohl.
Und wenn man jetzt hört, wie Sie als Alpha-Tierli andere coachen und so, dann ist ja der Flight Attendant ist ja so ein bisschen eine dienende Rolle im Röckchen.
Ja, ich war eine komplette Fehlbesetzung. Darum habe ich so nur ein Jahr gemacht. Nein, ich wollte einfach reisen, ich hatte kein Geld. Und es war bei Balair damals, das waren die Charterflüge, wo wir Flight Attendants, ja, zum Teil sogar können, mein Freund, mein damalig, oder meine Eltern mitnehmen, noch Standby. Einfach eine Woche lang konnten wir zu Kenia oder zu Alaska oder auf den Malediven sein. Das war ein absoluter Hit. Aber in dieser Zeit, für die sie nicht verblöden, weil ich Schampar Angst vor dem Verblöden, habe ich eine Management-Ausbildung gemacht. Auf der ganzen Welt im Fernstudium habe ich so eine Management-Ausbildung gemacht. Und ich sehr froh bin heute, dass ich sie gemacht habe, weil man mich nicht mehr ganz so immer übertöpeln kann, wenn es um Zahlen geht.
Hans-Peter Trütsch, zum Abschluss noch. Sie sind seit 20 Jahren nicht mehr in einem Flugzeug gesessen.
Ja.
Flugangst?
Jein, ja. Und ich finde auch, in Europa rumfliegen, finde ich sowieso gaga, oder? Die Fliegerei ist viel zu billig, ökologisch eigentlich verantwortungslos. Darum finde ich es lässig, dass ich jetzt ein Interrail-Ticket bekomme. Aber ich fliege dann schon wieder einmal. Aber wir leben natürlich schon auf dem ökologischen Fußabdruck, also oben rein bei der Schweiz. Also man muss auch selber ein bisschen anfangen, Mut zur Bescheidenheit und Mut zur Lücke. Das hängt auch ein bisschen mit dem zusammen. Aber es ist sicher auch Flugangst dabei.
Sie werden ganz viel wandern, möglicherweise auch auf den Gurten und sich Stück anschauen, Fall, ja. Von der, ja, genau. Livia Richard, würde ich meinen.
Ich gerne.
Ich zahle auch den Eintritt selber, gell?
Nein, einladen.
Da kommt wieder der Journalist auf Distanz und Unbestechlichkeit abonniert. Ich muss Ihnen sagen, mir hat die Stunde mit Ihnen beiden grossen Spass gemacht. Ich hoffe, es ist Ihnen zu Hause und hier im Saal im Kursaal zu Bern auch so gegangen. So einsteigen in einen wunderbaren Sonntag ist einfach etwas Tolles. Danke, dass Sie alle dabei waren. Sie sind und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.
Danke. Danke vielmals.
Gäste bei Daniela Lager sind heute Livia Ann Richard, Schweizer Theaterregisseurin und Autorin, und Hans-Peter Trütsch, ehemaliger Bundeshauskorrespondent, live aus dem Kursaal zu Bern. Ins Radio gebracht haben die Sendung unsere Techniker, Severin Bucher und Lars Dölle. Nächsten Sonntag kommt es persönlich aus dem Theater Casino Zug. Da ist Dani Furler Gastgeber und seine beiden Gäste sind Blanka Imboden, sie ist Schriftstellerin, und Dolphy Müller, er ist Stadtpräsident von Zug. Die Radio-Talkshow persönlich jeden Sonntag 10 bis 11 im Radio, live am Vormittag und in der Wiederholung um die gleiche Zeit einfach zur Nacht 10 bis 11 und auch als Podcast oder online zum Hören auf srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.